Jetzt ist er also da, der neue UFO-Bericht der US-Regierung. Und er zeigt, die Amerikaner nehmen das Phänomen sehr ernst. Aber was genau sie darüber wissen, das behalten sie für sich. Aber wir haben zusätzliche Infos und berichten das, was nicht im Bericht steht. Außerdem, in den USA gibt es jetzt ein neues Whistleblower-Gesetz für Leute, die über UFOs auspacken wollen. Was bedeutet das eigentlich? In Russland hat der Kreml angeblich Angst vor westlichen Angriffen mit übersinnlichen Fähigkeiten. Haben die vielleicht doch etwas zu befürchten? Und wir sprechen mit einem früheren Militärpolizisten, der von der Regierung eine Invalidenrente bekommt, weil er einem UFO zu nahe gekommen ist und dabei körperliche Schäden davongetragen hat. All das und mehr jetzt bei Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das wohl wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt. Und da rollt so einiges in diesen Tagen, sowohl bemerkt von der Öffentlichkeit als auch völlig unbemerkt. Und das ist ein Thema, das ich am liebsten bespreche, wie immer mit meinem fabelhaften Kollegen live von Zeta Reticuli, Dirk Pullmann.
Naja, immer noch Dachkemenate, wie man sieht. Aber es ist tatsächlich, ich finde es jedes Mal irre, wenn wir uns unterhalten über die nächste Sendung, also was da wieder alles los ist. Wir sind wirklich im richtigen Moment mit dieser Sendung rausgekommen, weil es ist spektakulär, was sich tut in den letzten 5 Jahren jetzt, kann man sagen, ne?
Das muss man wirklich so sagen. Und das Spektakuläre dabei ist gar nicht unbedingt das, was die Regierung veröffentlicht, sondern alles das ringsherum. Die ganzen Whistleblower oder Militärzeugen, die an die Öffentlichkeit gehen. Die ganze wissenschaftliche Entwicklung, die jetzt sich plötzlich auf die UFOs stürzt. Über das werden wir auch in dieser Sendung reden. Und wir erfahren immer mehr und immer mehr über dieses Phänomen. Aber fangen wir doch erstmal an mit dem aktuellen Aufmacher. Ein Bericht, auf den die Welt seit mehr als 2 Monaten gewartet hat, händeringend. Hier ist er also, der neue UFO-Bericht der Amerikaner über Unidentified Aerial Phenomena, so heißt es dort noch. Inzwischen wurde der Term ja umbenannt, aber dazu kommen wir später noch. Und es ist diesmal ein nicht nur 9-seitiger Bericht, sondern sogar ein 12-seitiger Bericht. Und ohne dass ich jetzt spoilern will über die spannenden Inhalte dieses Berichtes, möchte ich sagen, die Amerikaner haben es geschafft, sich zu übertreffen und diesen Bericht noch uninteressanter zu gestalten als den ersten. Oder was sagst du?
Ich habe es gestern, also innerhalb von ich glaube, 10 Minuten habe ich den durchgelesen und habe mich hinterher gefragt, ob ich Gehirnaussetzer habe, weil es war wirklich... Also mit Ausnahme von 2 Daten, dass sie jetzt ungefähr 510 waren es, glaube ich, Sichtungen hatten. Also da steht nichts drin. Das ist die vollendete Informationslosigkeit. Also 12 Seiten, wie man so schön im Englischen gibt es einen guten Begriff, Nothing Burger. Ja, also 12 Seiten Nothing Burger. Und du hast eine wunderbare Stelle von der Kollegin gefunden, von einer, ich glaube, Spanierin, ne, die oder
auf den Kanaren. Ja, wir sagen keinen Namen. Es ist jedenfalls eine Wissenschaftlerin, die auch also bei großen Projekten mitarbeitet und die gesagt hat, also wenn man einer Taube eine Feder und Tinte geben würde, würde dies, was hat sie gesagt? Würde dies schaffen,
mit einer Feder, die sie sich ausreißt, mehr Interesse, also mehr Informationen auf dem Papier unterzubringen als die Leute, die das geschrieben haben. Aber sie hat's wirklich poetisch ausgedrückt. Also ich finde, abgesehen von der Wissenschaftlerin sollte die Frau noch Gedichte schreiben. Ich werde es mir merken, die Taube, die sich eine Feder ausreißt und mehr Informationen auf ein Blatt Papier damit.
Also den Arsch haben sie sich jedenfalls nicht aufgerissen hier mit dem Bericht. Das muss man sagen. Also hier mal das Executive Summary. Ich habe jetzt mal die einzige neue Information markiert, die da drin steht, nämlich es gibt jetzt inzwischen 510 UAP-Berichte seit dem 30. August 2022. Es sind also zu den 144 Fällen, die in dem UAP-Taskforce-Bericht vom Juni 2021 erwähnt worden sind, jetzt noch weitere dazugekommen. Und von denen wiederum konnten sie dann einige aussortieren. Also es sind 366 dazugekommen. Es sind jetzt insgesamt 510 UAP-Fälle. Und dann haben sie hier unten gesagt, dass dass von diesen 366 neu identifizierten Berichten mehr als die Hälfte als völlig unbemerkenswert eingeschätzt wird, also Unmanned Aerial Aircraft Systems, das sind Drohnen oder drohnenähnliche UAS-ähnliche Sachen. 163 wurden als Ballons oder Ballon-ähnlich klassifiziert und 6 als Luftmüll, Plastiktüten, die durch die Luft fliegen oder irgendwas. Sie sagen aber auch, diese ursprüngliche Einschätzung bedeutet noch nicht, dass diese Fälle damit auch geklärt sind, aber letzten Endes ist hier nichts weiter drin. Was ich interessant finde, ist zum Hintergrund, wer diesen Bericht überhaupt geschrieben hat. Das letzte Mal war es ja Office of the Director of National Intelligence. Das ist diesmal auch so, aber der Bericht wurde diesmal verfasst von NIM Aviation. Das sind die mit dem UFO-Logo das jetzt mal aufgetaucht ist zwischendurch, dann wurde das Logo wieder zurückgezogen. Aber die haben das geschrieben. Warte, hier steht sie irgendwo hier vom NIM Aviation und enthält Berichte vom Unterstaatssekretär der Verteidigung für Nachrichtendienste und Sicherheit, US-Militärgeheimdienst, FBI, National Reconnaissance Office, die nationale georäumliche Nachrichten, Geospatial Intelligence Agency, keine Ahnung, wie man das übersetzt, die National Security Agency, die US-Armee, die Navy, also die Marine, Marine Corps, die US-Luftwaffe, die zivile Flugaufsichtsbehörde FAA, die NASA, die nationale ozeanografische und atmosphärische Behörde NOAA, das Energieministerium, von dem wir ja wissen, dass die einen ganzen Haufen klassifizierte, also schwarze Black, sagen wir, Special Access Programs haben, mit einer besonderen Sicherheitseinstufung, die wohl ziemlich schwierig zu erlangen ist und wo auch an fabelhaften Energieprojekten, Formen und solchen Sachen geforscht wird. Und natürlich haben die einen Haufen Wissen über UFOs, weil die UFOs sich ja vor allem immer in der Nähe von Atomanlagen rumtreiben. Das ist ja das Spannende dabei. Ja, und dann hier National Counterintelligence Security Center und so weiter und so fort. Also es ist jetzt wirklich Arrow oder diese, ja, Arrow, die ist jetzt die zentrale Spinne im Netz der amerikanischen UFO-Forschung, der militärischen amerikanischen UFO-Forschung, der geheimdienstlich-militärischen UFO-Forschung, muss man ja sagen. Und ich muss aber sagen, sie sagen überhaupt gar nichts. Das, was interessant ist hier auf Seite 9, ist mal zusammengefasst, was dieser Bericht eigentlich alles enthalten müsste. Und das möchte ich mal kurz hier einblenden, damit man mal eine Idee hat, was dann in dem klassifizierten, also in der geheimen Version dieses Berichtes, der nicht für die Öffentlichkeit ist, sondern für die Entscheidungsträger im Kongress, was dort alles drinstehen muss. Hier steht nämlich, jeder Bericht muss, also die müssen jetzt jährlich immer so einen Bericht abliefern und zwar vierteljährlich immer ein Update, ja, und da steht, jeder Bericht soll für das jeweils laufende Jahr die folgenden Informationen enthalten, und zwar: A, alle berichteten UAP-bezogenen Ereignisse, die in diesem Jahr passiert sind. Alle anderen, die da zwar nicht passiert sind, aber die noch nicht in früheren Berichten enthalten sind. Eine Analyse von Daten und Nachrichten, die für jeden UFO-Fall verfügbar sind. Also sie lassen sich über jeden einzelnen UFO-Fall im Detail informieren. Das finde ich wirklich krass. Sie lassen sich über Daten, Analysen von geospatialen Nachrichten, Signals Intelligence ist, glaube ich,
also Satelliten, alles, was in Erdumlaufbahn sich bewegt. Ja,
ja. Sie lassen sich über, also auch was Human Intelligence angeht, also Spione, ja, und was Messungen und Signature Intelligence angeht, sind dann, ja, was man so misst, wie sich andere Fluggeräte verhalten, was die so abstoßen. Und ich bin ja kein Geheimdienst.
Also Signal Intelligence ist alles, was also an Funksprechverkehr oder aber auch an Radar-Emissionen da ist, also mit was erfasst wird. Und Signature Intelligence, das ist mir nicht ganz klar, wie sich das unterscheidet von Signal Intelligence. Ja, das bin ich mir unsicher. Ja.
Ich denke, dass Signal Intelligence ist abgehörter Funkverkehr, Sprechverkehr.
Ja, aber eben auch, was man zum Beispiel, wir haben ja extra Schiffe und Flugzeuge, die in den Luftraum einfliegen, um den gesamten elektromagnetischen Wellenbereich, der abgesendet wird, also zum Beispiel Radar, also von Taxifunk bis Radar, sage ich mal. Hm. Das wird alles erfasst und das nennt man Signal Intelligence.
Ja. Ich habe den Begriff Signature, habe ich jetzt immer gehört, im, was UFOs angeht, im Zusammenhang mit Auspuffgase oder sowas in der Art. Oder ein Überschallknall oder sowas. Das wäre Signature. Also bitte Leute, wenn ihr es besser wisst, sagt es uns, würde mich auch sehr interessieren.
Also das geht um Emissionen, das ist auf jeden Fall richtig. Und insofern sind bei Emissionen sind wir genau bei den Sachen, die du eben genannt hast. Ich habe das nur, also mir ist das noch nicht untergekommen als eigener wichtiger Bereich. Aber natürlich für UFOs, wo es ja immer darum geht, keine Steuerflächen und eben keine Abgasströme, die da zu sehen sind, dass da was rauskommt. Also dass es irgendwie mit Propellern oder mit Reaktionen chemisch, also Raketentriebwerk oder Düsentriebwerk, nie etwas zu sehen. Und dann ist es natürlich in diesem Zusammenhang wichtig.
Ja, ja, oder Infrarotlicht, was abgestrahlt wird wegen der Hitzeentwicklung von den Maschinen und so. Das,
ja,
solche
auch,
Sachen.
Okay. Und das zum Beispiel auch Strahlung. Also das heißt, da sind wir im Bereich radioaktive Strahlung, wäre dann auch in dem Bereich. Ja.
Machen wir mal kurz weiter, was alles noch in dem klassifizierten Bericht stehen sollte und was wir aber nicht erfahren dürfen. Nämlich die Anzahl von berichteten UAP über geschütztem oder eingeschränkten Luftraum der USA, eine Analyse dieser Vorfälle und dann eine Identifizierung von möglichen Luftraum und anderen Bedrohungen, die von UAP für die nationale Sicherheit der USA, die aus den UAP für die nationale Sicherheit der USA erwachsen, und dann eine Einschätzung von jeglicher Aktivität, UAP-Aktivität, die auf die gegnerische ausländische Regierungen bezogen werden kann. Und dann lassen Sie sich ganz genau informieren, zum Beispiel ob über Muster und Vorfälle, die darauf hindeuten, dass eine gegnerische ausländische Regierung vielleicht einen revolutionären Durchbruch bei der Entwicklung von Luftraum, von Antrieben oder sowas entwickelt hat. Dann, wie sich die USA mit den Alliierten und Partnern darüber verständigt, wie solche UAP verfolgt werden und verstanden werden. Das ist vor allem deshalb interessant, weil Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell hat kürzlich die deutsche Bundesregierung wieder gefragt, ob sie denn jetzt schon mal gebrieft worden sind über UAP und die sagen, nö, wir wissen von nix. Also beziehungsweise die halten sich genauso bedeckt wie immer. Andreas Müller sagt, das ist schade, weil er will ja eigentlich ganz nüchtern und sachlich über das Phänomen aufklären und kann das gar nicht verstehen, dass die deutsche Regierung auf die Art und Weise selber Verschwörungsmythen und Erzählungen dadurch forciert, dass sie halt nichts sagt. Ja, das ist ja das, was ich schon 2014 im Weltartikel in so einem Interview gesagt habe, dass ja die Regierung selber Verschwörungstheorien damit fördert, dass sie nichts sagt. Ja, aber gut. Ich bin ja der Meinung, was die Deutschen angeht, komme ich zu dem Schluss, die wissen einfach wirklich nichts, weil die das die ganze Zeit schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs an die Amerikaner abgegeben haben und weil die eigentlich nichts zu melden, die hatten während des Kalten Krieges nichts zu melden in ihrem eigenen Luftraum und die haben auch jetzt wahrscheinlich nicht viel zu melden und wissen nichts, weißt du? Und was sollen sie denn dann sagen? Das wäre ja ein Offenbarungseid, oder? Was sollen sie denn dann sagen? Ja, also sie können ja nicht sagen, dass sie mit den Amerikanern was machen. Also, das ist meine Theorie.
Ja,
ist
ja, sag nochmal, Nord Stream 2 ist der beste Beleg dafür, dass die Deutschen genug wissen, um zu wissen, dass sie nicht noch mehr wissen wollen.
Ja, pure Verschwörungstheorie, ja. So, und was ich wirklich, hier steht es eben auch, eine Einschätzung von gesundheitsbezogenen Effekten für Menschen, die UAP getroffen oder denen begegnet sind. Das ist ein Thema, über das wir in dieser Sendung ganz besonders reden wollen. Komme ich gleich mehr dazu. Und dann lassen die sich hier ganz deutlich, also ganz, ganz genau aufzählen, wie UAPs in der Nähe von Atomanlagen gesehen worden sind.
Zu dem, was du jetzt vorgelesen hast, sie behaupten, also in diesem Bericht ist gleich der erste Fehler drin, weil sie behaupten, es gäbe keine physiologischen Effekte auf Menschen durch UFOs. Wie wir zeigen werden in der Sendung, ist das definitiv falsch. Ja?
Das
und zwar
definitiv
nicht falsch, weil wir es nur sagen, sondern die Regierung, also das heißt, die Behörden selber haben es akzeptiert.
Ja, das ist also definitiv falsch. Da kommen wir gleich noch dazu. Ich würde hier noch mal ganz kurz zeigen, hier steht's also hier, die Sache mit den Nuclear Weapons. Ja, also hier, die Anzahl der berichteten Vorfälle und Beschreibungen darüber von UAP bei militärischen Atomanlagen oder Atomeinrichtungen, also einschließlich strategische Nuklearwaffen und nuklear getriebene Schiffe und U-Boote. Dann in Abstimmung mit der Behörde für die Nuklearsicherheit. Die Anzahl der berichteten Vorfälle und Beschreibungen über UAP im Zusammenhang mit Einrichtungen oder Anlagen, die mit der Produktion, dem Transport oder der Lagerung von Nuklearwaffen oder deren Bestandteilen zu tun haben. In Abstimmung mit dem Vorsitzenden der Atomregelungs- oder Atomaufsichtskommission, die Anzahl der berichteten Vorfälle und Beschreibungen über UAP oder Drohnen unbekannter Herkunft in der Nähe oder in Verbindung mit Atomenergieerzeugungsanlagen. Ich versuche das hier so mal eben so live vom Platz zu dolmetschen. Das ist gar nicht so einfach. Brennstäbelager und andere Anlagen, die von der Aufsichtsbehörde reguliert werden und so weiter und so fort. Also das haben sie wirklich, die Sache mit den Atomanlagen, das ist denen extrem wichtig, weil sonst hätten die das hier nicht so extrem gut aufgegliedert. Und dann sagen sie hier bei den Bedenken für die Flugsicherheit und die Auswirkungen auf die Gesundheit, sagen sie, UAPs stellen eine Herausforderung oder eine Gefahr dar für die Flugsicherheit und für die mögliche Kollision und führen dazu, dass Flugzeuge möglicherweise ihre Flugbahnen ändern müssen wegen der nicht genehmigten Präsenz im Luftraum. Und es gibt bis heute keine Berichte über Zusammenstöße zwischen US-Flugzeugen und UAP. Und das ist eine interessante Sache, die Sie da sagen. Es gibt bislang keine berichteten Zusammenstöße zwischen US-Flugzeugen und UAP. Auf das wollte ich mal ganz kurz eingehen, weil das stimmt. Also nicht nur in dem Berichtszeitraum, was Sie jetzt bis jetzt haben, sondern es stimmt. Es gibt wohl einen Fall, von dem ich mal gehört habe, in Rumänien, wo irgendwas UFO-mäßiges mit einem Kampfjet zusammengestoßen sein soll. Aber das, wenn du dir dann die Einschlagstelle anguckst, das war glaube ich 2007 oder 2008, das war vielleicht ein Vogel oder irgendwas oder irgendein anderes, also irgendein kleines Teil, das war jedenfalls kein UFO. Aber ich würde mal behaupten, es gibt deshalb keine Fälle von echten Zusammenstoßen zwischen UAP und Flugzeugen, weil die UFOs einfach zu schlau sind. Was es allerdings gibt, ist eine Studie von NARCAP, Dominic Weinstein und von Jepon zusammen verfasst, von 2012, habe ich schon mal kurz darüber berichtet. Und da wird von beinahe Zusammenstößen berichtet. Mhm. Die haben also über 600 Fälle ausgewählt aus 64 Jahren, wo die Piloten über UAP berichtet haben im Flug. In 443 Fällen wurden die UAP als Objekte beschrieben, 42% davon rund. In 162 Fällen wurden diese Beobachtungen durch Radar bestätigt. Und hier steht, in 108 Fällen, also 37% von den 290 Fällen, haben die Piloten das Problem für die Flugsicherheit derart hoch eingeschätzt, dass sie einen offiziellen Bericht eingereicht haben. Und es gab auch zum Beispiel 78 Fälle, wo UFOs auf Kollisionskurs waren mit Flugzeugen oder wo sie in der Nähe des Flugzeuges gekreist sind oder manövriert haben, 59 Fälle. Und es gab 81 Fälle, in denen Piloten angebliche elektromagnetische Effekte auf ihren Flugzeugbord, auf den Bordsystemen bemerkt haben. Also es gibt schon jede Menge solche Fälle von UAP, wie sie in den Flugverkehr eingreifen. Aber es gibt tatsächlich, soweit ich weiß, keine Kollisionen mit UFOs. Und das wäre ja auch ganz schön blöd, weil das sind ja intelligent gesteuerte Dinger. Ich rede jetzt von den echten UAP. Ich rede jetzt nicht hier von irgendwelchen Ballons oder irgendwas, ja. Denn wir wissen ja zum Beispiel von dieser offiziellen UFO-Nacht in Brasilien, da ist die Luftwaffe 1986 losgeschickt worden, weil diese riesengroßen Dinger über den Millionenmetropolen geschwebt sind und sollten die UFOs abfangen. Und die UFOs haben sich aber nicht abfangen lassen, sondern die sind dann neben diesen Kampfjets hergeflogen. Und es gibt übrigens auch aus Spanien einen sehr interessanten Fall. Der ist in einer Reihe von drei Fällen irgendwann in den 70er Jahren. Ich kann das mal raussuchen. Darüber muss ich mal besonders berichten, weil das wirklich ein krasser Fall ist. Der Caso Motril. Da ist ein Pilot losgeschickt worden, weil ein komisches Radiosignal empfangen wurde und er fliegt dahin und kriegt kein Radiosignal, will zurück zu seiner Basis fliegen und da tauchen plötzlich komische Lichter auf, denen er folgt. Und während er diesem Ding folgt, hört er plötzlich ein Rauschen in seinem Radio und dann kommen Kinderstimmen, die sagen, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué nos estás persiguiendo? Also, hallo, wie geht's dir? Warum verfolgst du uns? Ja, das steht so in einem offiziellen Bericht der spanischen Luftwaffe drin, den man sich aus dem Archiv der spanischen Luftwaffe von der Webseite runterladen kann. Also, da steht drin, hola, ¿cómo estás? Dass die dann gesagt haben, warum verfolgst du uns? Das kommt dann von den Piloten selber. Das steht, soweit ich das bislang gesehen habe, noch nicht in diesem Bericht drin. Aber da wird, also, was ist denn das? Ja, was hat es damit auf sich? Also, dass es keine Zusammenstöße gibt, das wundert mich nicht. So, und jetzt zur nächsten Behauptung. Und hier steht, und da muss ich wieder zurück auf diese andere hier. Und da steht, was Gesundheitsprobleme angeht, gab es auch keine Begegnung mit UAP, die bestätigterweise einen direkten negativen Einfluss oder einen direkten negativen gesundheitsbezogenen Effekt auf den Beobachter ausgeübt hätten. Also es gibt laut diesem Bericht keine Gesundheitsfolgen, die man erleidet, die Beobachter erlitten haben, weil sie ein UFO gesehen haben. Und das stimmt nicht, wie Dirk schon gesagt hat. Das ist falsch. Es gibt mehrere solche Fälle und es gibt einen, der wirklich de facto von der US-Regierung anerkannt ist und dass der in diesem Bericht hier nicht auftaucht, kann ich mir nur deshalb erklären, nicht wegen der Geheimhaltung, sondern weil der Berichtszeitraum da noch nicht zurückreicht. Aber, so wie ich gehört habe, wird dieser Mann, dem das passiert ist, demnächst auch von Arrow, von der UFO-Untersuchungsbehörde im Pentagon befragt werden und nicht nur der. Also wir werden im weiteren Verlauf der Sendung auf diesen Fall eingehen. Ein wirklich spektakulärer Fall, muss ich sagen, der ganz klar zeigt, das ist absolut real. Menschen können Gesundheitsschäden davontragen, wenn sie einem UFO zu nahe kommen. Das ist ziemlich häufig passiert. Das hat Gary Nolan ja auch berichtet. Und dann sagen sie, was ich auch noch interessant finde, waren ja auch die Reaktionen, ja, zum Beispiel eben von Gary Nolan. Gary Nolan, der diese ganzen Gesundheitsschäden untersucht hat, der sagt hier, Aufgabe an ChatGPT, das ist diese künstliche Intelligenz Chatbox, schreibe einen UAP-Bericht für 2022 mit so wenigen Einzelheiten, wie du kannst und lasse dabei die anomalen Funde in einem Absatz aus und so weiter. Also er macht sich hier drüber lustig. Er ist nicht der Einzige, der sich drüber lustig macht. Hier schreibt zum Beispiel auch der Vizepräsident von UAPX. UAPX ist ja eine Non-Profit Scientific Research Organization. Das ist hier seine Antwort darauf. Und er hat hier irgendwo was Lustiges geschrieben. Er hat geschrieben, dieser Bericht. Okay, ich sollte vielleicht einfach nicht aus dem Kopf versuchen, sowas zu deuten, aber er hat etwas Lustiges geschrieben, sowas wie, was das hier genau soll. UAPX. Und The Debrief hat sehr faktisch darüber berichtet, was drinsteht. Man könnte fast, also es klingt fast ein bisschen wie Sprachrohr der US-Regierung, muss ich sagen, was die hier geschrieben haben. Hast du das auch gelesen?
Nee, The Debrief habe ich nicht gelesen.
Nein. Nee. Also, der Bericht an sich scheint ziemlich dünn zu sein. Was ist denn dein Eindruck davon, Dirk?
Der Eindruck, also ich war completely underwhelmed, wie man so schön sagt, also nicht überwältigt, sondern unterwältigt von dem, was ich gelesen habe. Für mich bedeutet das, dass die, was wir in den letzten zwei Ausgaben, glaube ich, bereits erwähnt hatten, dass es so eine Art Konflikt innerhalb der amerikanischen Administration und Regierung und der Stellen und des Militärs und der Geheimdienste gibt. Also mindestens zwei widerstreitende Fraktionen, von denen die einen wollen, dass berichtet wird und die, also die wir das an die Öffentlichkeit haben wollen, also Louis Elizondo, Christopher Mellon als Protagonisten davon, die darüber reden wollen, auch über ungewöhnliche Hypothesen, also Multidimensionalität, Psi-Faktoren und außerirdischen Hypothese, also die auch darüber ermitteln wollen und eben eine Gruppe, die das Ganze unter dem Tisch halten will. Und man könnte auch davon ausgehen, eine andere Hypothese, die es gäbe, ist, es wird hier in dem Bericht wird relativ viel darüber geredet, über mögliche Objekte von anderen Mächten, also sozusagen irdischen Ursprungs, auf gut Deutsch, Russisch und Chinesisch. Wer soll da sonst noch in Frage kommen? Wo Geräte hergestellt worden sind und diese Variante, dass man eine Bedrohung erzeugt. Es gab ja auch die, sag ich mal, Werner von Braun-Hypothese, der gesagt hat, die letzte Karte, die gezogen wird, sind die Aliens, also die Bedrohung durch die Aliens. Aber hier, dass diese Variante Angst vor dem, was kommen könnte aus von konkurrierenden Mächten, ist das, was eine Möglichkeit ist, was das angetrieben haben könnte. Die Art der Berichterstattung, die man da jetzt hat. Also eigentlich nicht drüber reden und weiter Angst machen. Und weil das ja eingetreten ist, weil diese Hypothese in allen Diskussionen, die wir erlebt haben, immer angesprochen wurde, könnte man sagen, das reicht für die. Also für den militärisch-industriellen Komplex ist genügend gesorgt worden, dass man jetzt über andere Hypothesen nicht mehr reden soll, die auch gar nicht dazu führen, dass man da irres Geld verdienen kann. Aber wir kommen ja im Laufe der Sendung noch dazu, dass auch diese Re-Engineering-Geschichte, also ist da was runtergefallen, hat man Teile, hat man Materialien, für die man sich interessiert, spricht doch mittlerweile, kann man sagen, ja, als Antwort darauf. Und das spricht wieder dagegen. Also die Frage ist weiter, wie lange wollen Sie noch so tun, als wenn Sie nichts wissen? Wir kommen an mehreren Stellen im Laufe dieser Sendung, kommen wir in Bereich, wo man sagt, die wissen viel mehr, als wir wissen. Und wie lange wollen Sie uns das vorenthalten? Ja, das genau. Ist keine Hypothese mehr, das ist gesichert.
Absolut, genau. Ich gehe davon aus, dass über diesen Bericht jetzt viel geredet wird in den Massenmedien und dann werden sie wieder sagen, also T-Online habe ich heute schon gelesen, die sagen, ja,
das Siram für Fußgänger, ja.
Genau, ja, die sagen, ja, siehst du, das diesmal, ja, man weiß es nicht, es kann eben auch alles Mögliche sein und so weiter. Also das geht immer darum, möglichst die Leute im Unklaren zu lassen, ja, aber worüber zum Beispiel überhaupt gar nicht berichtet worden ist, in Deutschland, es gibt übrigens nur eine Kollegin, die darüber berichtet hat, und zwar in einem Interview mit mir, Milena Preradovic, hat über das UFO-Whistleblower-Gesetz in den USA berichtet in Deutschland. Ansonsten, ich habe niemanden gesehen. Ich glaube, Grenzwissenschaft aktuell hatte auch was. Aber ansonsten niemand. Und auch in den USA, in den Massenmedien, hat keiner über diese UFO-Bestimmungen in dem neuen Geheimdienstgenehmigungsgesetz NDAA berichtet, das im Ende Dezember von Joe Biden untersucht oder unterschrieben worden ist. Wir haben ja im Laufe der Sendungen immer wieder, ich glaube schon vor zwei Sendungen, schon vor Monaten, haben wir darüber berichtet, dass sich das abzeichnet, dass der US-Kongress ein UFO-Whistleblower-Gesetz verabschieden wird. um Leuten, die in Geheimprojekten arbeiten, von denen der Kongress selbst nichts weiß, die Möglichkeit zu geben, darüber auszupacken, ohne dass sie gegen ihren Geheimhaltungseid verstoßen. Und dieses Geheimdienstgenehmigungsgesetz ist im Grunde sozusagen der Haushaltsplan fürs US-Militär. Die haben also jetzt im Jahr 2023 die unvorstellbare Summe von 858 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. Alles natürlich nur zur Verteidigung der Vereinigten Staaten von Amerika, wofür sonst. Und darin gibt es also aber auch jetzt neue UFO-relevante Aktivitäten, die da drin festgeschrieben sind. Im Haushalts- oder im Verteidigungshaushaltsplan des Vorjahres 2022, das 2021 beschlossen worden ist, da wurde ja die Gründung von Arrow festgeschrieben. Und jetzt in dem neuen Verteidigungshaushaltsgesetz haben sie weitere Aufgaben für Arrow hinzugefügt und vor allem weitere wichtige Sachen, die ich nochmal ganz kurz hier erwähnen möchte. Am wichtigsten erscheint mir, sie haben den Begriff UAP umgetauft. Früher hieß das Unidentified Aerial Phenomena. Jetzt heißt es Unidentified Anomalous Phenomena. Das finde ich sehr bedeutsam, denn jetzt ist es klar, es ist nicht nur was in der Luft rumfliegt, sondern das ist auch im Weltraum und unter Wasser. Und es ist vor allem Sachen, die vom Weltraum in die Atmosphäre, unter Wasser und zurück wechseln können, ohne dass sie dabei transmediale Objekte, ohne dass sie dabei ihre Flugeigenschaften und ihre Geschwindigkeit oder irgendwas ändern müssen. Das ist wirklich krass. Dann die Sache mit den Whistleblowern. Dann, was besonders wichtig ist, Arrow bekommt eine viel höhere Stellung. Bislang war Arrow nämlich angesiedelt beim Office of the Undersecretary of Defense for Intelligence, OUSDI. Und das ist eigentlich nur ein Aufsichtsgremium. Ein Aufsichtsstab, der weder über finanzielle Mittel noch Überweisungsbefugnisse, Vertragsabschlüsse, Befehlsgewalt oder technische Fähigkeiten verfügt. Und ist auch genau übrigens die Stelle, die in der Vergangenheit immer wieder beschuldigt worden ist, genau das, die UFO-Geheimnisse halt geheim zu halten. Ich habe auf der Website exopolitik.org hier unter dieser Überschrift der US-Kongress verabschiedet ein Whistleblower-Gesetz. Alle Links findet man auf unserer Website exomagazin.tv übrigens für Abonnenten. Aber findet ihr sicherlich auch so, wenn ihr mal auf die Seite geht. Da steht eben auch drin, dass zum Beispiel schon im Jahr 2021 Luis Elizondo gewarnt hatte, dass das OUSDI weiter die Behörde ist, wo die UFOs behandelt werden. Weil die haben gesagt, bitte, der USDI ist genau die Abteilung, die fortwährend über dieses Thema gelogen und Whistleblower verfolgt hat. Er hat ja auch einen Rechtsstreit gehabt eine Beschwerde beim Inspector General eingereicht gegen seinen Vorgesetzten beim USDI, der ihn fertig machen wollte, wegen seiner Enthüllungen über UFOs. Was übrigens halt auch dagegen spricht, dass das hier eine Sache ist, die die US-Regierung sich ausgedacht hat. Oder es ist halt sehr clever gemacht, ja, wer weiß das schon. Ja, also das ist jetzt nicht mehr USDI, also das ist nicht mehr dieser Ronald Moultrie, der beim US-Kongress und auch noch neulich bei dieser Roundtable-Discussion im Pentagon, wo er ausgewählten Medienvertretern gesagt hat, wir werden die Öffentlichkeit, soweit es geht, informieren über das, was geht und was nicht geht. Und Ronald Moultrie ist ja übrigens auch der diesen Classification Guide aufgesetzt hat, dem also diese neue, strengere Geheimhaltung erfunden hat, der zufolge zum Beispiel solche Pentagon-Videos, wie sie 2017 von der New York Times veröffentlicht worden sind, nie mehr das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden, weil die dann eben einfach geheim sind. Ja, also dieses USDI ist in Zukunft nicht mehr darin verwickelt, sondern jetzt untersteht der Direktor von Arrow, das ist ein Herr Kirkpatrick, untersteht direkt dem stellvertretenden Verteidigungsminister und dem Hauptstellvertreter des Direktors der nationalen Geheimdienste. Also der stellvertretende Verteidigungsminister ist der zweithöchste Beamte im Pentagon. Und es gibt einen Experten, der heißt Douglas Dean Johnson, dem kann man auch auf Twitter folgen, der schreibt dazu, das ist wirklich ein ausgemachter Experte, diese Klausel scheint eindeutig darauf abzuzielen, dass Arrow mehr Befugnisse beim Austausch mit anderen Militärbehörden erhält. Und das ist ja auch klar, also bevor die ihre Geheimnisse tauschen. Christopher Mellon hat mal zu mir gesagt, Informationen sind wie Währung, ja. Du gibst deine Informationen nicht einfach so raus, sondern du brauchst was Gegenwärtiges im Austausch dafür. Und das ist wohl auch offenbar unter den verschiedenen Geheimdiensten in Amerika auch so. Das sind ja 16 Geheimdienste, glaube ich, ja. Also ich gebe dir das, du gibst mir das. Das kann man sich schwer vorstellen, aber in dem Land, wo jeder jeden kennt, der mal beim Militär gearbeitet hat, weil es einfach so ein Riesenapparat ist. Ist das eine krasse Sache. Also das ist eine wichtige Sache, die man herausstellen muss, dass Arrow nicht mehr dem USDI unterstellt ist, sondern jetzt direkt dem stellvertretenden Verteidigungsminister. Und eine andere Sache, es soll ein historischer Bericht abgeliefert werden. Arrow soll einen historischen Bericht abliefern über die Verwicklung von US-Geheimdiensten bei der Verschleierung und Desinformation der Bevölkerung über UAP-relevante Ereignisse. Und dieser Bericht soll bis zum Jahr 1945 zurückreichen. Und das finde ich extrem spannend, denn das öffnet Tür und Tor für alle wilden Verschwörungstheorien, die bislang als Verschwörungstheorien galten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich denke, die Amerikaner werden sich gut überlegen, ob sie diesen Bericht jemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken lassen, oder was denkst du?
Ja, wir haben ja gerade erlebt, wie der die Interesse, also sozusagen wie interessant diese Berichte sind, ist relevant nach unten gegangen seit 2017. Also wenn wir das extrapolieren in die Zukunft, kommt da vielleicht gar nichts bei raus. Aber es sind widerstreitende Fraktionen und der Geist ist auch nicht mehr in die Flasche zurückzukriegen. Das glaube ich schon.
Das denke ich auch. Und es gibt aber auf der anderen Seite eben neue Sachen. Das ist jetzt hier der falsche Bildschirm. Heute ist Freitag, der 13. Das merkt man irgendwie daran, wie die Sendung bis jetzt verlaufen ist. Denn ich möchte zum nächsten Thema kommen. Bewegt sich ja nicht nur in Deutschland etwas, in Amerika etwas, sondern es bewegt sich auch in Deutschland etwas. Der Würzburger Raumfahrtprofessor Hakan Kayal fordert eine UFO-Behörde, berichtet der Bayerische Rundfunk. Und das, ich finde das wirklich sensationell, dass man hier einfach mal so auf der Webseite eines öffentlich-rechtlichen Senders einen völlig wertneutralen Artikel findet, zwar mit dem ersten Satz, UFOs sind für ihn keine Spinnerei. Ja, er denkt auch nicht an kleine grüne Männchen. Also man hat so den Eindruck, weißt du, früher hieß es, in den ersten Satz UFOs halten viele für Spinnerei und dann kamen gleich kleine grüne Männchen. Ja, und jetzt wird das alles negiert und man sagt, das ist jetzt genau das Gegenteil. Nee, jetzt gibt's ja jemanden ganz ernsthaft, der sich damit auseinandersetzt. Das ist Professor Hakan Kayal, der eine UFO-Behörde fordert, der sagt, es kann ja nicht sein, dass man da hinten runterfällt als Deutschland. Er sagt, da muss ein politischer Wille da sein, der das Thema auch ernst nimmt und uns in der Forschung unterstützt. Das ist schon sehr, sehr wichtig und ein Paradigmenwechsel. Mhm. Ja, er sagt, das muss eine offizielle Behörde sein, kein Geheimprojekt. Und in Deutschland gibt es keine Behörde in diese Richtung und auch keine Stelle, die sich für UAPs verantwortlich fühlt. Aber es sei dringend geboten, diese Themen auch interdisziplinär zu erforschen und zu koordinieren, sagt er. Der Himmel wird ja wegen der zivilen und wegen der militärischen Luftfahrt beobachtet. Und einiges, was zur UAP-Forschung beitragen könnte, kann durch staatliche Stellen erfasst werden. Und für die wissenschaftliche UAP-Forschung brauchen wir Daten. Das ist das Wichtigste.
Jetzt können wir ja das fragen, ob der Professor Kayal das nächste Mal mit uns in die Bundespressekonferenz kommt. Und wenn wir das gefragt haben, das vorschlägt, um dann auf das suffisante Lächeln der Regierungssprecher und der angeschlossenen Funkhäuser und Behörden zu rekurrieren. Also, aber es, man sieht, es geht auch da voran. Also in diesen 5 Jahren, wir haben ja das letzte Mal, ich glaube, das war 2017, ne? Da haben wir das gezeigt und haben auch dem Regierungssprecher Seibert gezeigt, dass die New York Times und die Washington Post darüber berichtet, die UFOs are real, get used to it, und er bezweifelte, dass das echt sei. Ja? Also es ist, hat sich in den 5 Jahren viel getan, und Professor Kayal haben wir mehrfach erlebt auf Kongressen, wo er immer die, wie soll ich sagen, Speerspitze der Aufklärung dargestellt hat. Ich hoffe, dass er jetzt keine Schwierigkeiten kriegt von den üblichen Verdächtigen, also GWOP, PSIRAM, diese Fraktionen, die dann dafür sorgen wollen, dass Leute, die sich damit beschäftigen, ihre Arbeitsstelle verlieren, wird bei ihm nicht so einfach sein. Sie haben es ja geschafft, zum Beispiel bei Professor Lucado, das hinzukriegen. Und das ist aber, sie sind ein untergehendes Schiff und auf Rückzugsgefecht, ne? Das kann man sagen.
Ein Drahtseilakt, muss man sagen. Drahtseilakt, den er hier macht, weil er weiß einerseits, wie umstritten das Thema ist und dass es sehr viele Leute gibt, die ihn nur zu gern in die Pfanne hauen würden. Auf der anderen Seite gibt es eben diese internationale Entwicklung, die wirklich international ist. Ja. Das spielt sich nicht nur in Amerika ab, sondern auch in Europa. Da gab es ja auch eine große Raumfahrtkonferenz in Frankreich, wo Vertreter aus 30 Ländern dabei waren. Ich glaube, darüber hatten wir in der letzten Sendung schon berichtet. Mhm. Und so ähnlich geht das jetzt weiter. Ich möchte aber mal ganz kurz die Chance nutzen, mal zusammenzufassen, was Professor Kajal im Moment alles so macht. Hier übrigens ein Radiointerview, das er gegeben hat bei einem anderen öffentlich-rechtlichen Sender, beim RBB, in dem Podcast Gefährliche Gedanken. Es ist also gefährlich, den Gedanken zu haben, dass UFOs real sind und wir müssen herausfinden, womit wir es zu tun haben. Also so, das ist so die Wahrnehmung, die in den öffentlichen deutschen, in den deutschen Medien vorherrscht. Und ich möchte mal kurz sagen, das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene IGPP in Freiburg im Breisgau hat Professor Kajal kürzlich eingeladen zu einem Online-Vortrag, wo er seine Arbeit über UAPs vorstellen konnte. Und ich wollte mal ganz kurz erzählen, was er da so erzählt hat. Er ist nämlich nicht nur mit UFOs beschäftigt, sondern er baut vor allem Satelliten. Er hat da ein Projekt, das Sonate 2 Satellit, der soll mit künstlicher Technologie im Weltall Anomalien entdecken, Blitze, Leuchtphänomene, könnte auch genutzt werden, um UAP zu entdecken, aber das ist nicht das Hauptziel. Das Mission Control Zentrum steht übrigens an der Uni Würzburg, dort, wo auch die Kontrollstation für die Bodensensoren für die UAPs sich befindet. Es soll ein Satellitenbeobachtungssystem am Boden bis nächsten Sommer fertiggestellt werden. Das wird vom Wirtschafts- und Energieministerium und vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gefördert. Dann gibt's noch das Projekt SATEX. Wie können CubeSats bei, also so kleine würfelförmige Satelliten bei interplanetaren Missionen eingesetzt werden. Das läuft auch seit dem 1. Oktober und wird auch gefördert vom Wirtschaftsministerium und vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Aber er ist jeden Tag immer mehr beschäftigt mit UAPs, sagt er. Es gibt da definitiv einen Forschungsbedarf, denn diese Dinger haben ungewöhnliche Eigenschaften, extreme Beschleunigungen, zeigen Anzeichen von Intelligenz, also Ausweichmanöver, Verfolgung, Umfliegung, Transmediumfähigkeit, also zwischen die Fähigkeit zwischen Atmosphäre, Wasser, Weltraum mühelos hin und her zu wechseln, haben oft unscharfe Konturen, es gibt teilweise Interaktionen mit Menschen, psychologische, physiologische, physische Effekte, sind aber relativ selten, aber das Ganze zeigt daher definitiv, dass es einen Untersuchungsbedarf gibt, weil diese Phänomene das Potenzial auf die Entdeckung unbekannter Phänomene in sich tragen. Und er sagt, es gibt aber große Probleme, weil halt die Luftraumüberwachung ist halt militärisch relevant. Da gibt es das Problem, dass natürlich gewisse Sachen geheim gehalten werden müssen. Aber nichtsdestotrotz gibt es einen großen zu erwartenden Nutzen für die Wissenschaft und die Gesellschaft, unabhängig von den möglichen Ergebnissen. Ja, und im Januar 2022 hat sein Universitätsinstitut IFEX die UAP-Forschung offiziell hinzugefügt zum Kanon, zum Forschungskanon. Die Situation, dass es in Deutschland keine UFO-Untersuchungsbehörde gibt, findet er unbefriedigend. Es muss mehr gemacht werden. Er will die höhere Politik aufmerksam machen. Er hat auch bei der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt einen Fachausschuss für Extraterrestrik gegründet mit den Schwerpunkten SETI, also Suche nach außerirdischer Intelligenz und UAP-Erforschung. Er hat im September 2022 beim Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress in Dresden einen Vortrag über UAPs gehalten. Das wusste ich gar nicht, dass die dort über UFOs reden. Er sieht sich gezwungen, demnächst ein eigenes Meldesystem einzuführen, weil immer mehr Leute auf ihn zukommen und ihre eigenen Sichtungen melden. Das geht gar nicht anders. Er sagt, das Meldesystem muss aber mit vielen Automatismen ausgestattet sein, weil die haben ja gar keine Personalmöglichkeiten, um diesem Ansturm an Meldungen gerecht zu werden. Und Er arbeitet auch derzeit an einem neuen Himmelsüberwachungssystem, das demnächst in Norwegen in Hessdalen eingesetzt werden soll, wo diese Hessdalen-Lichter sind, von Professor Arlingstrand, mein Freund Arlingstrand, der ein ausgezeichneter Forscher ist und auch selber einige Erfahrungen schon gemacht hat. Es gibt ein spannendes Interview von ihm auf Exomagazin TV über seine eigenen Erlebnisse. Er will weitere automatisierte Systeme ausbauen, zum Beispiel passives Radar. Es gibt jetzt auch eine Schriftenreihe über UFOs an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Und was allerdings sein Hauptproblem ist, er redet zwar mit Politikern, er redet mit Wissenschaftlern, er redet mit allen, er läuft von Hinz zu Kunz. Er hat zum Beispiel auch mit dem grünen Bundestagsabgeordneten Dieter Janicek gesprochen, der ja auch schon mal eine Anfrage an die Bundesregierung über UFOs gestellt hatte, aber ohne Ergebnis. Das Problem ist, er hat jede Menge spannende Ideen, aber er kriegt keine Forschungsgelder. Und ich frage mich, wie lange das so weitergehen soll in Deutschland. Haben die Deutschen wirklich nichts anderes zu tun? Könnte ich mal über den Tellerrand hinausblicken? Also warum kriegt dieser Mann, der besser geeignet ist, fachlich kompetenter als jeder andere, der mir bekannt ist, im deutschsprachigen Raum, sich mit UFOs auseinanderzusetzen, der auch eine starke persönliche Begeisterung für das Thema hat, der auch schon in militärischen Kreisen schon mit drin war, also der sowohl also die Sicherheitsbelange der Bundeswehr als auch die ganzen wissenschaftlichen wo gehst du hin?
Den Strom anschließen, weil sonst der Computer gleich aus ist. Freitag der 13. Okay.
Also warum kriegt dieser Mann keine Fördergelder? Der weiß total Bescheid. Es gibt niemanden, der geeigneter wäre als er und der auch so motiviert ist wie er. Warum kriegt dieser Mann keine Fördergelder?
Weil es kein Thema mit hinterfüttert, also mit bedeutenden Leuten wie den Senator Harry Reid oder Christopher Mellon, die es in den USA gibt, die sich damit beschäftigen, gibt es in Deutschland noch nicht. Was mich interessiert, du hattest ja in wie vielen Ländern, dass man das nochmal, die meisten Leute hier werden es wissen, aber ich habe es zum Beispiel schon vergessen, ich weiß nur, dass es mehr als 20 sind. Wie viele Behörden gibt es weltweit, die sich mit UFOs beschäftigen oder in wie vielen Ländern?
Behörden kann ich dir jetzt nicht sagen, aber aus 26 Ländern, laut meiner letzten Zählung, aus mindestens 26 Ländern sind UFO-Akten bekannt vom Militär und es gibt in 5 Ländern staatliche offizielle UFO-Untersuchungs-, jetzt sind es 6 Länder mit den USA, staatliche offizielle UFO-Untersuchungsbehörden. Und übrigens, dass die Amerikaner jetzt jährlich so einen UFO-Bericht rausgeben, das ist nichts Neues. Das machen die Italiener zum Beispiel auch schon seit Jahrzehnten. Die italienische Luftwaffe veröffentlicht jedes Jahr die neuen UFO-Fälle, die sie rausgefunden haben und konzentriert sich dabei wirklich nur auf die UFO-Fälle, also nur die, die sie wirklich sich nicht erklären können. Also kein Weltraummüll und keine Ballons oder irgendwie sowas. Also das wird in vielen Ländern so gemacht. Warum ist das in Deutschland nicht so? Und ich denke, Deutschland, also das ist wirklich meine Verschwörungstheorie dazu. Ja, ich glaube, Deutschland ist in der Zwickmühle. Einerseits finden Sie das Thema ja gar nicht so uninteressant. Also als der Alexander Knörr sein Buch über die Wahrheit über die deutschen UFO-Akten rausgebracht hat, das war tut mir leid, Alexander, aber das war kein gutes Buch. Da ging es nicht um die UFO-Akten. Das hätte man besser schreiben können. Aber da habe ich gehört, dass das Verteidigungsministerium sich 8 Exemplare bestellt hat davon. Mhm. Ja. So, also Sie und wahrscheinlich werden Sie von dem Buch von Andreas Müller, was wesentlich besser ist, also was das beste UFO-Buch über deutsche UFO-Akten ist im deutschsprachigen Raum derzeit, werden Sie sich wahrscheinlich auch ein paar Exemplare kommen lassen haben. Also einerseits sind die schon interessiert, andererseits es gibt niemanden, der irgendwas sagt und der ihnen die Aufgabe erteilt, das zu untersuchen, zu erforschen. Die US-Luftwaffe hat, die deutsche Luftwaffe hat kein Mandat dafür. Und das ist jetzt eben das Problem. Warum kriegen die das nicht? Im Gegensatz zu allen anderen europäischen Ländern. Warum ist das so in Deutschland? Und da denke ich, das ist eben dieser Spagat zwischen einerseits der immer größer werdenden Notwendigkeit, sich mit UFOs auseinanderzusetzen und andererseits diese historisch gewachsene Schieflage, dass die Deutschen solche Fälle eben seit Jahrzehnten immer an die Amerikaner abgegeben haben. Und dass diese Art von Zusammenarbeit, wenn man das als Zusammenarbeit bezeichnen kann, auch nicht so einfach öffentlich machen können, weil damit offenbaren sie ja ihre eigene Ohnmacht, die sie haben. Sie können wahrscheinlich gar nicht einfach so sagen, so, wir machen jetzt was mit UFOs. Und wenn ich damit falsch liege, dann bitte zeigt mir das. Zeigt mir das und macht was, ja, weil ich bin, auch wenn ich nicht in Deutschland wohne, aber ich bin immer noch ein Deutscher und ich finde es so schade, dass das Land, in dem so viele große Erfindungen und so weiter gemacht worden sind, da nicht einfach auch international Schritt halten kann. Also bitte unterstützt diesen Professor Kajal. Ich finde das extrem wichtig. Zumal, wenn man sich anguckt, was hier sonst noch so läuft international, es ist ja jetzt nicht nur in Deutschland, ja, in Schottland, da hat jetzt gerade die St. Andrews University, zeige ich mal hier, einen Forschungshub gegründet. Und zwar mit der Aufgabe, wie antworten wir darauf, also wie reagieren wir darauf, wenn wir wirklich Leben finden? Also die halten sich jetzt nicht auf mit so Fragen wie mit Detektion oder so, sondern hier geht es wirklich bei diesem Center for Exoplanet Science und dem Center for Global Law and Governance der Universität von St. Andrews darum, wie man die verschiedenen Natur- und Geisteswissenschaften so zusammenführt, dass man die Folgen eines Kontaktes mit Außerirdischen abschätzt, dass man Protokolle erarbeitet, dass man Verfahrensweisen und Verträge erarbeitet, wie man dann verantwortungsvoll auf sowas eingeht. Ja, und der Leiter dieses Projektes sagt, Dr. John Elliott, sagt, wir müssen nicht nur über die Auswirkungen auf die Menschheit nachdenken, wir müssen unser Expertenwissen koordinieren, um nicht nur die Beweise zu bewerten, sondern auch die gesellschaftliche Reaktion der Menschen in Betracht ziehen. Wenn wir mehr verstehen und wenn wir dann mitteilen, was wir wissen oder nicht. Und dafür ist die Zeit jetzt gekommen, sagt er. Wir müssen jetzt darüber nachdenken. Denn es gibt seit 1989 nur eine, also es gibt eigentlich keine Regelung, wie man jetzt damit umgeht, wenn sich das wirklich rausstellt mit den Außerirdischen oder mit was auch immer. Es gibt nur von 1989 diese Kontaktprotokolle, die die SETI-Gemeinschaft, also die Suche nach der außerirdischen Intelligenz, die die selber entwickelt haben und die zuletzt 2010 überarbeitet worden sind. Aber die kümmern sich vor allem darum, wie die Wissenschaftler sich verhalten. Aber es geht nicht darum, wie man den gesamten Prozess der Suche und dem Umgang mit den möglichen Beweisen und die Bestätigung von Entdeckungen und wie man mit dem ganzen Ding umgeht, was dann da dranhängt, ja. Also das wollen die jetzt hier wirklich machen. Dieses SETI Post Detection Hub, also nach der Entdeckung, ja, bietet jetzt also für diese ganze Koordinierung und Entwicklung dieser ganzen Sachen einen umfassenden Rahmen, sagen sie, bringt Mitglieder von SETI mit politischen Experten zusammen. Da reden die über die mögliche Entschlüsselung von außerirdischen Nachrichten, über die Analyse von Daten bis hin zur Entwicklung von Regulierungsprotokollen, also von irgendwelchen Anweisungen, Weltraumrecht und Strategien, wie man, wie sich das auf die Gesellschaft auswirkt. Das ist, finde ich, auch sensationell, denn das ist das, was ich ja seit Jahren fordere. Das ist ja der Grund, warum ich Exopolitik Deutschland gegründet habe, dass wir endlich anfangen müssen, das ernst zu nehmen und darüber reden müssen. Und ich finde es so schade, Dirk, dass das in Deutschland nicht möglich ist.
Wir haben Andreas Anton, der Gesellschaft der Außerirdischen, der sich damit auch schon beschäftigt hat. Also wir haben sogar Leute und diese Arbeit von ihm ist exzellent. Ja. Wir haben eigentlich auch die Leute, die das machen könnten. Aber was hier fehlt, ist der politische Wille und der administrative Wille, daran zu gehen und damit eben entsprechend die Gelder und die Möglichkeiten. Aber ich wusste das nicht, dass das in Schottland ist. Ich habe ja auch mehrfach gesagt, wir sollten vielleicht so eine Konferenz versuchen zu initiieren, wo Leute aus verschiedenen Fachbereichen, ganz verschiedenen, also auch Kommunikationswissenschaftler, Philosophen, Linguisten und so weiter zusammenkommen, um sich mit dem Gedanken schon mal zu beschäftigen. Es gab diese Konferenz von, war das DARPA, glaube ich, Wait What, ja, wo es auch darum ging, wo die sagten, naja, es ist gut, wenn wir schon mal vordenken. Und wenn jemand vordenkt, dann sollten das wir sein. Wobei ich der Meinung bin, das sollte vielleicht mal außerhalb der Defense, also DARPA Defense Advanced Research Projects Agency, also eine Civilian Advanced Research Projects Agency, wäre mir besser, um dieses ganze Thema aus dem Umfeld des Militärs rauszubekommen. Und die Zeit ist reif, ja. Aber wir sind eben dritte Weltland, vierte Weltland in dieser Hinsicht. Und wir sind nicht schuld dran, aber wir leben inmitten dieser, es funktioniert ja auch immer noch, dass man darüber lächerlich gemacht wird. Also eigentlich müsste man mittlerweile lächerlich gemacht werden, weil man den Schuss nicht gehört hat, alles verpennt hat und nicht in der Lage ist, vernünftig vorauszudenken. Es müsste umgekehrt sein, dass die Leute, die sich 20, 30 Jahre darüber lächerlich gemacht haben, sich eigentlich gefragt werden müssten, wenn ihr dort versagt habt, in der Frühdetektion eines Themas, dann werdet ihr auch bestimmt bei anderen mit. Was habt ihr euch denn noch so beschäftigt? Zu was gebt ihr denn noch eure unwesentliche Meinung ab? Das ist ja ein gutes Beispiel, wo man einfach durch objektives, also durch Nachdenken, das ist eine Sache, wo man keine Riesenapparate braucht, sondern nur ein Blatt Papier und einen Füller und ein Gehirn, wo man zu entsprechenden Ergebnissen kommen kann, wenn man offen ist. Aber das ist eben, wir haben viel zu lange beobachten müssen, wie das Prinzip öffentliche Meinung dafür gesorgt hat, dass das Thema ein Nicht-Thema war.
Absolut. Deutschland hat im Moment ganz andere Sorgen, ne? Krieg beenden, Panzer senden, sage ich da nur. Junge Liberale. Okay, aber
haben die das jetzt nicht als Slogan? Ich habe gestern gehört, dass Röttgen gesagt hat, jetzt haben wir die Wahl zwischen Panzer senden und den Krieg zu gewinnen und damit zu einem guten Ende zu führen oder die Panzer nicht zu senden. Das ist die Konsequenz, die er da ausgemalt hat.
Ja. Möchten Sie lieber erschossen oder erdrosselt werden? Und es funktioniert, das funktioniert. Aber gut, reden wir nicht darüber. Das regt mich nur auf. Denn was du gerade vorgeschlagen hast, du hast mir einen super Sprungbrett gegeben ins nächste Thema. Du hast gesagt, wir brauchen mal eine große Konferenz, wo Leute aus allen möglichen Geisteswissenschaften sich und Naturwissenschaften zusammenkommen und sich ganz ernsthaft, seriös, wissenschaftlich darüber unterhalten. Und schlechte Nachricht, Dirk, das wird jetzt tatsächlich gemacht und nicht auf deutschem Boden, sondern, und das ist die gute Nachricht, es wird online gemacht, jeder kann daran teilnehmen. Und zwar handelt es sich hier um die Gründungsveranstaltung eines peer-reviewed, also von Experten begutachteten Fachjournals für UAP Studies. Das heißt Limina, das ist neu. Diese Zeitung hat die Absicht, UFOs, also UAP, auf die nächste Stufe von seriöser, streng akademischer Wissenschaft zu heben. Und das ist also ein hehres Anliegen, was sie da haben. Sie wollen ein peer-reviewed Fachjournal für UAPs machen und haben jetzt diese dreitägige Online-Veranstaltung, für die man sich anmelden kann. Ich habe auch schon mein Ticket bekommen. Es kostet für alle Tage $80, glaube ich. Ich hoffe, dass die Videos dann auch alle verfügbar sind, denn ich weiß nicht, ob ich jeden Tag von 9 Uhr früh, oh Gott, 9 Uhr früh, bis 5 Uhr nachmittags dort vor dem Computer sitzen will und mir das angucken. Aber es dürfte sich lohnen, denn es sind wirklich, also ich habe 40 Teilnehmer gezählt, die hier dabei sind. Philippe Ayeres von der ESA übrigens, der auch beim UFO Data Project mitmacht. Es sind mehrere Deutsche dabei, gleich hier in der ersten Reihe. Andreas Anton vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Okay. Genau, der ist da. Der ist dabei, das finde ich super. Illobrand von Ludwiger ist auch dabei. Mhm. Hakan Kayal ist natürlich dabei. Mhm. Und es ist auch sogar Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell dabei. Das finde ich super. Der wird dort als Distinguished Guest hier aufgeführt, zusammen mit Ralph Blumenthal von der New York Times, Ross Coulthard von aus Australien und Leslie Kane. Und Christopher Mellon und George Knapp. Also das ist super. Andreas, vertritt uns würdig. Ich bin stolz auf dich. Ich finde das super, die deutschen UFO-Akten dort mal zu präsentieren. Und es ist auch der österreichische Physikprofessor Karl Swosil dabei, der ein sehr spannender Mann ist. Ich hoffe, ich kann ihn mal dazu bewegen, dass wir demnächst mal ein Interview machen. Und Beatriz Villarroel ist auch dabei, eine führende Wissenschaftlerin, Astrophysikerin, die auch beim Galileo-Projekt mitmacht. Auch Alexander Wendt ist dabei. Das ist der dieses soziologische Paper geschrieben hat hier, über das Tabu der UFOs, warum das politisch ist. Ja, das hat vor ein paar Jahren für Gerede gesorgt. Er hat ja gesagt, die UFOs, die sind deshalb tabu, weil es gibt keinen Platz in unserer Art, wie wir Regierung und Politik machen für höher entwickelte Wesen. Aber es ist auch Mick West dabei, der Ultra-Hardcore-Erz-Skeptiker Mick West. Da bin ich mal gespannt, was der zu berichten hat. Aber es sind auch Leute aus Korea dabei. Also es sind wirklich aus vielen Ländern, vor allem natürlich aus Amerika, Leute dabei, mehrere vom Galileo-Projekt. Südkorea, KUFOS, Kanada, Deutschland. Also Deutschland ist ziemlich viel vertreten, ja. Es gibt auch Professor Joaquim Fernandes von der Universität Fernando Pessoa, mit dem ich neulich geredet habe über Projekt Stella. Das kann man sich auch angucken auf ExoMagazin.tv. Also, die reden alle zusammen 3 Tage lang beim Liminar Gründungssymposium 2023 und den könnt ihr erreichen unter der Webadresse Liminar-Symposium. Müsst ihr einfach mal googeln. Liminar-Symposium von der Society for UAP Studies. Das finde ich sensationell. Das gilt es zu unterstützen. Das ist das, was wir brauchen und was ich mir seit Jahrzehnten wünsche. Also das Thema geht voran und wir werden auch weiter vorangehen in dieser Sendung. Wenn ihr jetzt noch Puste habt, wir haben ja jetzt über die relativ langweiligen Sachen geredet, aber wie immer bewahren wir uns den heißen Scheiß für nach dem Break auf, der dann nur für die Abonnenten von ExoMagazin.tv verfügbar ist. Das ist halt so, ja. Die Sachen, die mich am meisten elektrisieren, das sind die Sachen, die allerdings für die allermeisten Zuschauer wahrscheinlich zu abgehoben sind, weil die sich überhaupt nicht damit auskennen und weil die davon noch nie gehört haben. Und wenn du die auf YouTube mit sowas konfrontierst, dann ticken die frei und schreiben einen Artikel auf Psiram oder editieren auf Wikipedia irgendwelche Einträge, weil die das alles für Spinnerei halten, weil sie das sich damit halt nicht beschäftigt haben. Aber wir haben uns damit beschäftigt und ich weiß, die Abonnenten von ExoMagazin.tv machen das auch und deswegen können wir dort viel weiter rausgehen mit Themen, die total abgefahren sind. Zum Beispiel reden wir gleich darüber, dass Russland tatsächlich befürchtet, demnächst einer Attacke des Westens ausgesetzt zu sein, und zwar einer paranormalen Attacke mit Hilfe von übersinnlichen Fähigkeiten. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Russen haben ein geheimes Papier veröffentlicht, in dem sie sowas sagen und die westlichen Medien rollen die Augen, sagen, spinnen die etwa, die Russen? Die haben sie wohl nicht alle Untertassen im Schrank. Haben die Russen vielleicht wirklich was zu befürchten? Einiges deutet meiner Ansicht nach darauf hin und darüber werden wir im weiteren Verlauf der Sendung reden. Und außerdem reden wir im weiteren Verlauf der Sendung über tatsächliche nachweisbare Gesundheitseffekte durch UFOs. Und da reden wir ja nicht von irgendwelchen Gesundheitseffekten, sondern wir reden von handfesten Strahlungsschäden. Wir reden von Herzproblemen. Wir reden
physiologischen
von
Veränderungen am Herzen, ne? Also
ja, physiologischen Veränderungen am Herzen. Wir reden von Alien-Implantaten.
Das ist nachgewiesenen das Abgefahrenste überhaupt. Ja,
genau. Alien-Implantaten. Und wir reden vor allem mit einem Sicherheitspolizist, der 1980 in England einem UFO zu nahe gekommen ist, dabei gesundheitliche Schäden davongetragen hat, an seinen Augen, an seinem Herzen, und der jahrzehntelang mit der US-Regierung dafür gekämpft hat, dass er eine medizinische Behandlung bekommt und eine Invalidenrente für die Gesundheitsschäden, die ihm entstanden sind, weil er dem UFO zu nahe gekommen ist, und er hat diese Invalidenrente bekommen. Die US-Regierung erkennt an, dass er Strahlungsschäden von einem UFO bekommen hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden mit John Burroughs gleich im weiteren Verlauf der Sendung und darüber, wie UFO-Technologie jetzt neuerdings für die Waffenentwicklung eingesetzt werden soll. All das und mehr gleich hier bei ExoMagazin.tv, aber nur für Abonnenten auf unserer Website ExoMagazin.tv. Dort könnt ihr ein Abo abschließen und ihr kriegt hunderte Videos und Interviews mit Experten aus aller Welt, die ihr garantiert nirgendwo sonst findet. Und im deutschsprachigen Raum würde ich mal sagen, wahrscheinlich sowieso nicht. Oder was sagst du, Dirk? Schon mal was Ähnliches gesehen?
Nein, also in der Form mit Interviews und so weiter schon gar nicht. Sozusagen vergleichbar in gewisser Weise in der gleichen Kategorie ist eben Grenzwissenschaft aktuell, aber nicht in der Form, also auch nicht mit der internationalen Reichweite, mit Leuten, die direkt sich dazu äußern. Ja, also das Archiv der Interviews ist wie gesagt, einfach spektakulär, ja. Also gibt nichts Vergleichbares.
Oh. Vielen Dank. Wie viel hat man ausgemacht? 3,50. Vielen Dank. Also, wir sehen uns gleich wieder hier für die Abonnenten von Erstkontakt und für alle auf YouTube und im freien Internet ist jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss. Macht's gut. Bis bald.